was Nvidia an Investment tätigt, wird als Proxy genommen, wie kredibel und gut und super deine AI-Strategie ist.
Fakt ist, dass Putin und Trump sich wahrscheinlich darauf einigen werden, dass die militärische Präsenz der USA in Europa grundsätzlich reduziert wird.
Das wird in 100 Jahren noch in Geschichtsbüchern stehen, dass wir wirklich wie die Vasallen irgendwo vor dem Hoftor standen und gehofft haben, einer macht die Tür auf für uns, und das hat keiner gemacht. Guten Morgen, Michel. Ich bin emotional. Wir haben jetzt nicht den Jingle vorher intern hier auf unseren Kopfhörern gehört. Aber ich sage dir trotzdem, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen, weil in der Sekunde ging mein Podcast-Brain an und die Automotive-Brille auf.
Ja, ist doch sehr gut. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Ja, also zu dieser unchristlichen Uhrzeit kann man ja fast schon sagen. Ja.
Man muss dazu sagen, es ist 8 Uhr morgens, also nicht 5 Uhr.
Ja, gerade noch die Kinder im Auto verladen und jetzt sitzen wir hier und müssen über ernsthafte Sachen reden, ja.
Und ich hab gehört, das ging relativ schnell mit deinen Kindern, dass sie da, also sie machen, also bei meinen ist ja so, ich sag dann immer so, jetzt legt kurz die Sudokus weg, zieht euch bitte kurz die Schuhe an, macht euch fertig, guckt nochmal kurz, ob der Schuhranzen fertig gepackt ist, und so 2-3 Minuten später sitzen die halt im Auto und sagen, Papa, wir sind fertig, und da kann ich losfahren. So ist das meistens bei mir.
Vorbildlich, kann ich bei mir nur bestätigen.
Und dann mache ich auf.
Ja, genau.
Und dann ist einfach hell breaks loose.
6, 4 und 2 bei mir. Geplant waren 3 Minuten. Es wurden 30 Minuten, ja, sie ins Auto zu verladen. Aber so ist das. Dann hat man sein Morgen-Workout, hat man dann schon hinter sich.
Ja, meine sind 10, 12 und 14. Und da muss man dazu sagen, das geht schon. Also die sind ja wie so ein bisschen wie autonom fahrende. Also ich will nicht sagen wie AGI. Also sind jetzt nicht komplett durch und durch intelligent. Nein, sind sie schon. Die hören das, muss aufpassen. Aber es geht dann relativ schnell. Das Problem ist dann, wenn du dann mal im Auto sitzt, dann fällen von 3 Leuten 5 Sachen ein, die entweder noch nicht unterschrieben sind, die sie noch abholen müssen. Irgendein Freund, da ist das Fahrrad kaputt, da müssen wir dran vorbeifahren und den noch mitnehmen.
Kurz eine Hausaufgabe machen.
Am Ende dauert es auch noch eine halbe Stunde. Du bist halt viel schneller vorne raus und denkst, jetzt geil, das klappt. Ja. Und dann hast du halt hinten raus die Probleme, weil du eben, naja, wie es halt so ist.
Also ich glaube, bei mir wäre das Frustrationslevel hinten raus höher, als wenn ich wüsste, dass es im Vornherein lange dauert, die Karre voll zu kriegen. Ja? Aber ich lasse mich überraschen. Da sind wir eigentlich direkt schon bei Mobility, ne?
Das ist ja total verrückt, was wir einfach für Füchse sind, was die Überleitung
angeht. Diese Brücken, die wir hier schlagen, die sind also, als würden wir das professionell machen hier. Das Ganze.
Pass auf, ich finde schon, dass, hey, 103 Zuhörer können nicht irren, habe ich letztens auf LinkedIn geschrieben. Es sind tatsächlich mehr. Nur um das mal hier zu sagen, ich bin mega stolz. Pass auf, und zwar, erstes Thema, die Börsenrallye. Also es gibt, wir könnten uns ein paar Stocks aussuchen, aber ich habe mal 3 genommen, Aurora, WeRide und BYD. Alle wirklich massiv hochgegangen aus verschiedenen Gründen. Und habe gedacht, da schauen wir uns mal an. Und es gibt tatsächlich sogar einen, bei den Stocks und noch bei ein paar mehr, einen neuen Kingmaker. Was man früher über Softbank gesagt hat, kann man jetzt vielleicht mittlerweile über Nvidia sagen. Denn wenn die dort investieren oder deinvestieren, bewegt das Stocks also im 20%, 30%, 40%-Bereich day on day, was wirklich erdrutschmäßig ist, je nachdem, wie groß die Marktkapitalisierung ist. Aber lass uns da mal reingucken, ja. Aurora.
Wollen wir kurz zu den Firmen was sagen, wer sie sind, was sie machen? Weil natürlich müssten treue Hörer unseres Podcasts wissen, was Aurora macht mittlerweile. Ja,
genau, aber die Leute, die uns seit 4 Wochen jetzt wirklich hören, die müssten. Also, Aurora ist ein Autonomous Trucking Company. Also, die wollen in Amerika auf der Mittelstrecke, also sozusagen von Depot zu Depot, vollautonom fahrende LKW fahren lassen. Ähnlich wie Torque oder ähnlich wie Wabi, über die wir schon mal gesprochen haben. Sprich, die wollen sozusagen den Fahrer dort rausnehmen und auf diesen langen Strecken 500, 800, 1000, 1500 Kilometer, wo du teilweise zwei Fahrer brauchst und oder eben lange Unterbrechungen hast, dort ein autonom fahrendes System laufen lassen, was dann deutlich effizienter wäre. Natürlich, plus man hat die Fahrer halt nicht, das haben wir ja schon mal beleuchtet. Die sind jetzt, wenn ich jetzt mal, also muss man sich den Chart angucken, aber wenn ich jetzt mal die letzten 12 Monate angucke, sind die 220% gestiegen. Zwischen so 16.
Was für ein 18, Zeitraum?
Ein Jahr jetzt, 12 Monate. Also hier to date okay. Sind es, glaube ich, 70%. Ich muss mal sagen, lass mal, ja, jetzt, dann machen wir es doch. Ne, bei BYD, WeRide, Aurora. So. Also, wir sind auf 12 Monatssicht bei 224%, year to date 50%. So, die stehen jetzt heute bei 16,5 Milliarden Dollar Market Cap. Wow. Und ne, sonst gucken uns immer Firmen an. Also, wir haben über deutsche Autofirmen geredet, wo man sagt, hey, die Profitmarge unten raus, es geht irgendwie von 15 auf 12% zurück. Aurora, was meinst du, wie viel Gewinn machen die zurzeit?
Ja, wie alle autonom fahrenden Firmen wahrscheinlich in der Phase null.
Genau, die machen eher so jetzt, die haben Jahresergebnis rausgebracht, also die verbrennen mehr so in Richtung 700 Millionen Dollar im Jahr noch.
Stark.
Warum geht das jetzt durch die Decke, wie nichts Gutes? Weil die hatten für letztes Jahr im, glaube Dezember, schon mal angekündigt, dass sie den ersten vollautonom fahrenden LKW auf die Straße schicken. Das haben sie um 3 Monate oder 4 Monate verschoben. Und wer jetzt auf diesen Kalender gucken kann, das ist der 19.02. Und während dieses Earnings Calls haben die halt gesagt, ja, quasi 1. April, 2. April, 3. April werden wir die erste Strecke in Betrieb nehmehmen.
Also weiß man schon welche?
Ja, weiß man. Hätte man sich jetzt nochmal genau auf
eine Sekunde. Ja, ich stell die ganze Zeit so doofe Fragen. Ist mir schon klar. Nee, ja? Wahrscheinlich auch in Texas, ja?
Genau, das ist alles in Texas da unten. Das ist alles sozusagen dieser der Sunbelt. Da hast du vor allen Dingen wegen der Wetterbedingungen haben sie das angefangen, ne? Weil du natürlich dort relativ wenig Schneegestöber und starken Regen hast. Ja, aber du lachst, aber das sind halt die großen Szenarien, wenn du auf die Roadmap guckst, wo die Fahrzeuge Probleme bekommen. Unter anderem, weil eben die LiDAR-Technologie, ne? Also mit dem Laser, der rausgeschickt wird, der wird falsch reflektiert, wenn du auf Schneeflocken und so weiter triffst. Und den brauchst du aber als redundantes System zu den Kameras, um eben bei, du musst ja hunderte Meter nach vorne gucken. Also muss man mal mindestens 400-500 Meter nach vorne gucken, denn so ein LKW, anders als ein Fahrzeug, also A, ja, der fährt nicht so schnell wie ein Fahrzeug, hat aber einen sehr langen Bremsweg. B, der kann nicht so spontan reagieren. Es gibt so ein paar Waymo-Videos, wo die eben auch mal spontan kurz zur Seite ziehen und den Fahrradfahrer nicht mitnehmen oder das Auto nicht mitnehmen. Das funktioniert mit einem 40-Tonner nicht besonders gut. Also da kannst du nicht kurz sagen, oh Mist, in 30 Metern kommt was, ich reiß mal kurz das Lenkrad rüber. A, fährt meistens links neben dir einer und B, bewegt sich das Fahrzeug eben nicht so schnell. Genau, und die wollen da jetzt auf die Strecke gehen. Und der Markt glaubt denen das. So, und deswegen steigt das wie verrückt.
Stark. Nächstes hast du gesagt, WeRide?
WeRide. Mixback, also Chinesen, auch autonomes Fahren. Warte mal, gucken wir uns mal an, wie die gelaufen sind. Aber auch, also WeRide Stock, das war sozusagen diese Woche erst. Also auf 6 Monate sind jetzt 30% gelaufen, aber jetzt auf 5 Tage oder so müssten die eigentlich, also wie verrückt gelaufen sein. Genau, also sie sind seit einem Monat haben sie sich verdoppelt. Also sie sind 200% gestiegen. Sind von irgendwie 18, 19 Dollar sind in den US gelistet, an der Nasdaq auf 44 Dollar hochgeschnellt. Und die bieten eben auch, die bieten das Hirn an für autonom fahrende Fahrzeuge. Aber eine ganze Menge an Use Cases, also von Robotaxis über öffentlicher Nahverkehr, alles mit Trucking wollen sie machen. Also sie sind mit 11 Milliarden Dollar bewertet. Und wenn ich das richtig sehe, machen die einen sehr überschaubaren Umsatz. Also ich würde mal sagen, irgendwas im Bereich 10 bis 20 Millionen Dollar. Ja, also wirklich unfassbar stark bewertet. Also wenn ich da jetzt komplett falsch liege, schicke ich es in die Shownotes, aber ich glaube, es ist wirklich ganz gering. Warum gehen die so hoch? Weil Jensen Huang von Nvidia einen Stake drin gekauft hat. Und das nimmt der Markt, also sozusagen, ne, wie früher Softbank, oder nach dem Motto, wenn die jetzt investieren, dann ist das Gütezeichen, dass die Gewinner im Markt sind oder dadurch zum Gewinner im Markt werden. Crazy. Und es gibt jetzt, also schick mal meine Shownotes, sonst wird es ein bisschen zu stocklastig, aber es gibt gleichzeitig, ist Nvidia aus zwei anderen Stocks rausgegangen, die sind dann jeweils 30-40% gefallen. Also sozusagen, was Nvidia an Investment tätigt, wird als Proxy genommen, wie kredibel und gut und super deine AI-Strategie ist. Das ist sozusagen so ein Carry-Trade. Du sagst dann, also wenn die das wissen und wenn die da reingehen und ihr Geld dahin legen, da mal auf, also das ist natürlich, ne, wenn die da 50 Millionen hier und 20 Millionen da, bei einer Trillion-Dollar-Company, das ist jetzt nicht so, dass die da die Farm verwetten. Aber nichtsdestotrotz, das wird eben als Zeichen genommen und da geht es ab wie Schmitzkatz.
Kriegt man da Indikationen mit, für was sich Nvidia interessiert, irgendwie vorab, bevor die reingehen? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Relativ häufig ist mein Eindruck, also A, wollen die sich selber Absatzmärkte sichern, die wissen, die gucken sich natürlich Compute-Heavy-Industrien an und da ist eben deswegen auch diese riesige Rede mit Physical AI, also Robotics und autonomes Fahren, ist ganz, ganz oben in der Firmenstrategie, weil eben dafür diese Hochleistungs-Chips gebraucht werden und dafür auch sozusagen gesonderte Software-Suiten gebaut werden, ne? Dieses Tor und dieses sozusagen die ganze Mobility-Autonomous-Suite von Nvidia. Die wollen ja sozusagen dort reinverkaufen und ich denke, dass das ein ganz großer Treiber ist. In der Welt, wo die schwer zu bekommen sind, könnte man auch sagen, hey, wenn Nvidia investiert, kriegen die diese Firmen überhaupt erst die Chips. Ob das jetzt nach DeepSeek und so weiter immer noch das einzig Wahre ist, keine Ahnung, aber zumindest der Markt scheint das extrem stark zu bewerten. Ein bisschen entkoppelt von den Fundamentaldaten, um es mal vorsichtig zu sagen.
Also, ich sehe so ein paar Parallelen zwischen WeRide und Cruise. Vielleicht kannst du dich an die noch erinnern. Das war eine amerikanische Firma, die in autonome Systeme investiert hat, beziehungsweise entwickelt hat. Die wurden dann am Ende von GM übernommen. Und GM hat jetzt die Firma quasi in die Insolvenz schlittern lassen, weil sie halt sagen, die Systeme, die Cruise gebaut hat und die Software, die sie gebaut haben, die sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Da gibt es in meinen Augen einen großen Unterschied zwischen einem Investment von einem Chip-Hersteller, nämlich Nvidia und WeRide, im Vergleich zu einem Automobilhersteller, der quasi angewiesen ist auf die Zulieferer in diesem Bereich. Also WeRide auf jeden Fall eine Firma, die man beobachten sollte und muss. Wichtig aber hier auch natürlich, dass das keine Investment-Empfehlungen sind unsererseits, ja.
Nee, null.
Lediglich eine Marktbeobachtung.
Ihr handelt auf eigenes Risiko. Ich habe gerade nochmal nachguckt. Also meine 10 Millionen waren richtig, aber es war pro Quartal. Also die machen 40 Millionen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich habe nicht die Saisonalitäten nicht angeguckt, aber WeRide macht 40 Millionen Umsatz im Jahr und ist mit 12 Milliarden bewertet. Das halte ich für recht sportlich. Das ist so Richtung 300 Mal, ne? Wenn es 30, Entschuldigung. 400 Millionen, 4 Milliarden, nee, 300 Mal. Schon.
Gibt es denn OEMs, also Automobilhersteller, die WeRide aktuell schon nutzen? Hast du das zufällig gesehen?
Ja, nicht gesehen. Auf der Webseite, also immer, die haben da ein ganzes Sammelsurium an Bussen und Gefährten. Der eine sieht vielleicht ein bisschen aus wie so ein ID-Bus, nee, ist es nicht. Also, es sind alles meiner Ansicht nach chinesische Fahrzeuge. Muss ich mal näher reingehen, ob die das, was die davon selber bauen. Aber ich glaube, nee, das sind alles chinesische OEMs. Weißt du, was ich gesehen habe? So, also die, und wie gesagt, das ist ein Gemischtwarenladen. Die haben echt wirklich die sozusagen alles, die Autonomie für alles wollen die bauen. Let's see, also da sind andere auch schon dran gescheitert, weil es eben nicht ganz so leicht ist für die verschiedenen Use Cases. Also so ein öffentlicher Nahverkehr, Bus autonom fahren lassen, ist einfach was ganz anderes als ein Taxi. Das ist was anderes als einen Truck fahren zu lassen, weil ne, Straßengegebenheiten, Gewicht, Sensoren und so weiter, das ist eben deutlich unterschiedlich. Aber wie gesagt, zurzeit, die Börse feiert es. Und dann haben wir BYD.
BYD als chinesischer Hersteller, natürlich staatlich hoch subventioniert, aber der schnellst wachsende Automobilhersteller der Welt, haben jetzt auch announced, dass sie in Europa Fuß fassen wollen, sind, was man so hört vom Markt, als Insider-Informationen hier, unterstrichen und rot, dass sie zu den potenziellen Käufern von VW-Werken in Deutschland gehören. da zumindest Angebote abgegeben haben und da auch in Verhandlungen sind, ist natürlich dadurch, dass das Land Niedersachsen auch beteiligt ist, eher ein schwieriges Thema, aber dennoch weiter zu beobachten.
Meinst du, das würden die machen? Also kann man sagen, wenn der Preis stimmt und so weiter, aber ich meine...
Am Ende des Tages geht es wahrscheinlich um Standortsicherung hier in Deutschland. Und wenn BYD sich committet, für 10, 12, 15 Jahre Werke weiterzuführen, zum Beispiel in Osnabrück hier, wo ich wohne, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich darauf einlassen, wenn der Preis stimmt.
Ja, ich meine, am Ende ist das Teil von der geopolitischen Strategie. Die haben, also anders als Europa, kommen wir gleich noch zu, scheint China zumindest eine sehr, sehr, sehr langfristig angelegte Politik zu fahren. Ob man die jetzt gut oder schlecht findet, dahingestellt. Deswegen glaube ich, das schockt die überhaupt nicht zu sagen, 15 Jahre, sagen wir halt, stellen wir halt die 3000 Leute an. Was auch, oder wie viel es sind. Das Ding, glaube ich, völlig Wumpe. Weil die einfach sagen, damit kriege ich ins Herzen der Automobilindustrie sozusagen, kann ich mir nur meine eigenen Werke bauen, Wissen absaugen und. Und dann wird es natürlich, ne, so Sachen wie Tarife oder Zölle und solche Themen werden deutlich schwieriger. Wenn du auf einmal Teil der Volkswirtschaft bist, dann wird's, das wird nicht so leicht. Ich hoffe, dass wir da nicht nur bis nächste Quartal denken, wenn wir solche Entscheidungen treffen als Land und als Verkäufer, aber let's see.
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen, ne?
Oh mein Gott, stell dir mal vor, es sind Wahlen und alle gehen hin.
Ja,
Was passiert denn dann?
So, wieder übrigens eine sehr gute Überleitung, es sei denn, du möchtest auch bei dem Thema bleiben. Also nee, ich wollte heute, sagen, heute läuft das
System God's Eye, ne? Also sozusagen, wir haben autonom fahren umsonst in alle Modelle reingepackt, BYD, als Statement mal gegenüber zum Beispiel Tesla, ne, die mit ihrem FSD, ich glaube, das kostet reduziert jetzt immer noch $8,000, wenn du es kaufen musst. Ja. BYD mein Partner und Kollege Alexei hat es eine AI-Plattform auf Rädern genannt, was BYD dort baut und da irgendwie so eine Analyse mal aufzugeschrieben und gemacht, kann man nachlesen. Also wirklich, wirklich gut. Also muss man beachten und die Share-Price geht entsprechend. Ne? Also nicht ganz so krass wie die anderen Sachen, die wir da jetzt genannt haben, aber laufen jetzt 40% year to date oder auf ein Jahressicht gesehen 100%. Also haben sich verdoppelt auf Jahressicht und das ist unter anderem, glaube ich, getrieben dadurch, dass sie ein sehr, sehr starkes autonom fahrendes oder L2, L3 plus, wie auch immer, L2 plus plus System dort in ihren Autos verbauen und das scheint gut zu sein und das geben sie umsonst raus. Ich glaube, der Markt denkt sich, wer kann die noch aufhalten? Ne? Ich meine, die schicken mehr, die produzieren deutlich mehr Elektroautos als Tesla in der extrem guten Qualität. Zumindest das ist immer so ein bisschen das Feedback, was man hört von Leuten, die das fahren.
Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, der Hauptabsatzmarkt ist China.
Klar.
Ja? In Europa haben sie die Nuss noch nicht geknackt. USA ist deutlich stärker. Aber auch da gibt es tendenziell eher politische Vorbehalte, sich gegen ein BYD zu entscheiden. Was auch insgesamt, glaube ich, die Tariff-Thematik sehr gut widerspiegelt. Einmal von der Kostenseite, aber auch von der Steuerseite und von der geopolitischen Seite. Das ist relativ spannend. Da haben wir ja die Sicherheitskonferenz gehabt in München letzte Woche. Ich denke, auf jeden Fall ein Moment des Aufwachens für die Europäer sicherlich, ja. Ohne jetzt zu sehr in die Beziehung, transatlantische Beziehung und auch den Ukraine-Konflikt eingehen zu wollen. Bleiben wir vielleicht bei der Implikation für die Mobilität oder beziehungsweise für deutsche Autobauer. Hat sich da für dich irgendwas besonders rauskristallisiert?
Also ich sehe das sozusagen aus einem Guss. Also AI Summit, ein, zwei Tage vorher, letzte Woche in Paris, danach Münchner Sicherheitskonferenz, dann die Verhandlungen in Riyadh über Ukraine. Das können wir jetzt nicht alles in einem gehen, aber es ist offensichtlich sozusagen der new sheriff in town. Ja, also die Trump Administration macht keine halben Sachen und, so blöd es klingt, sie macht halt genau das, was sie angekündigt hat, was sie tun will. Und wenn ich mir jetzt so ein bisschen das angucke, was und wie das gesagt wird, also auf der AI Summit ist die, würde ich sagen, ist die Summary von Vance: Don't you dare to tax our tech giants. Das war so das Hauptding. Also wir wollen AI nach vorne peitschen wie nur was. Und ihr könnt gerne mitmachen, das ist aber eigentlich egal, weil wir sind hier Nummer 1 und bleiben es auch. Aber ich kann euch nur eine Sache sagen, liebe Europäer, wenn ihr anfangt sozusagen Google und Co. mit irgendwelchen Restriktionen zu belegen, dann werden wir da empfindlich darauf reagieren. Also schon also für so ein Schmuse-Summit ein relativ robuster Auftritt. In München sagt er, pass auf, die Meinungsfreiheit, also er hat zwei Sachen gesagt. Er hat einmal gesagt, pass auf, einen Krieg gewinnt man mit Waffen. Da brauchen wir nicht drauf eingehen, aber das stimmt. So hart das klingt, die Ukraine bräuchte oder hätte mehr Waffen gebraucht und Deutschland allen voran deindustrialisiert lieber, nach seinen Worten, anstatt in der größten Krise der Nachkriegszeit mal dafür zu sorgen, Energiestabilität zu haben und eben, Klammer auf, auch genug Waffen zu produzieren. Also zumindest die Volkswirtschaft ans Wachsen zu kriegen und so weiter. Beides, also die Volkswirtschaft wächst definitiv nicht. Ob man mehr Waffen bauen muss, lass jetzt mal dahingestellt. Aber ein Krieg gewinnt man nur mit Waffen. Die zweite Rede in München war, übrigens, es gibt keine Meinungsfreiheit und Europa macht mir Angst und sonst was. Also schon wieder gegen Europa geschossen und aus Riad kommt jetzt, wo die Europäer gar nicht eingeladen sind. Übrigens, die Ukraine, oder Trump sagt heute, eigentlich hat ja die Ukraine diesen Krieg irgendwie angefangen oder gibt ihm zumindest mit so einem verschwurbelten Satz die Schuld. Man hätte es oft beenden können, der hätte nie starten dürfen, ein Krieg, der nie hätte starten dürfen. Das ist so ein bisschen, du stehst in der Disco, hast einen Drink in der Hand, einer haut dir auf die Schnauze und nachher kommt der Türsteher und schmeißt dich raus und sagt, du hast die Schlägerei angefangen. Also es ist eine unfassbare Verdrehung von Täter-Opfer. Alles zusammen und dann kommen jetzt neue Tariff-Sachen OEM. Und jetzt komme ich zum Punkt. Alles, also irgendwie mit China ist so ein Standoff. Russland scheint irgendwie rehabilitiert, zumindest du liest es sich. Also er wird der Trump trifft Putin. Das ganze Narrativ ändert sich was Richtung Ukraine. So, und Europa wird angeschossen und angezählt wie nur was von allen Seiten. Und das, die Speerspitze dieses Angriffs neben der Ukraine-Sache ist eben die Automotive-Industrie, weil da kommt einfach die massive Wertschöpfung aus Europa her, vor allen Dingen eben aus Deutschland. Und das ist ein großes Problem. Denn es ist eben nicht nur dieser Tarifstreit, der jetzt entsteht, also von 2,5% auf 10% hoch Importe von Automotive-Sachen zu besteuern, plus, das wurde so insinuiert, so eine 20% Value-Add-Tax, also eigentlich ein 30% Steuer drauf. Also wenn du ein Auto für 100.000 Euro importierst, Kaufwert, dann kostet das auf einmal 130.000 oder Dollar, kostet 130.000 Dollar. Und das ist natürlich, also das im Welten, dann wird der Absatz dort einbrechen. Das soll ja auch, und du sollst deine Fabrik dort aufmachen, das ist ja das Ziel. Aber alles kommt aus einem Guss. Und ich glaube, oder ich sehe nicht zurzeit, dass die Europäer sich nach diesen 3-4 Nierenhacken innerhalb von 5-6 Tagen überhaupt eine Meinung formuliert haben, wie man damit richtig umgeht. Es fängt jetzt so langsam an, wenn ich heute die News lese, dass gesagt wird, Moment mal, wir werden jetzt nicht proaktiv sozusagen auch die Zölle zum Beispiel für US-Autos senken und solche Themen. Können wir gleich mal sagen, warum das total gefährlich ist für Deutschland, weil es geht nicht nur um die USA, sondern um die World Trade Organization. Aber wir sind dem nicht gewappnet und es ist brandgefährlich, weil ich glaube nicht, dass wir verstehen oder wir handeln noch nicht danach, dass wir verstehen, in welchem Spiel wir uns gerade befinden. Und diese Blöcke, China, Russland, USA, teilen sich die Europa letztlich auf. Also es ist so ein bisschen Kolonialisierung. Das ist so mein Eindruck aus diesem Wust an verschiedenen Meetings mit verschiedenen Themen. Aber das ist ja das, was letztlich dabei rauskommt.
Also vielleicht muss man auch mal noch geopolitisch kurz erwähnen, was hinter diesen ganzen Aussagen steckt. Fakt ist, dass Putin und Trump sich wahrscheinlich darauf einigen werden, dass die militärische Präsenz der USA in Europa grundsätzlich reduziert wird. Ja, ob das die Patriot-Raketen in Polen sind, ob es die Standorte der USA in Deutschland sind, ob Stationierungen in den Tiger States, also Estland, Lettland, Litauen sind. Das wird sich zeigen, aber das alles als Vorbereitung dafür, dass, und das war ja, ist ja klar und deutlich so formuliert, dass der neue globale Gegner China ist. So, das heißt, da wird es einen zumindest rüstungsstrategischen Shift geben der USA in Richtung, von uns aus gesehen, Osten, für die USA wahrscheinlich Westen, also Richtung China. Und das wird ein Vakuum in Deutschland erzeugen und da geht es grundsätzlich jetzt darum, wie Europa sich einmal rüstungstechnisch und geostrategisch aufstellt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ob sie quasi sich auf den Rücken legen und darauf warten, dass der Ukraine-Konflikt von den USA gelöst wird, oder nicht. Ja, also am Ende des Tages geht es um Freimachen von Ressourcen für die USA, um sich auf andere globale Szenarien vorzubereiten. Und das ist sozusagen das Underlying. Und die Tariffs, also sozusagen das Aufmunitionieren der USA, finanziell und auch handelsseitig, ist ja das, was in Tariffs am Ende des Tages, also den Zöllen, wiedergespiegelt wird. Jetzt haben sie ja zumindest letzte Woche sind die USA zurückgerudert in Richtung Kanada und Richtung Mexiko. Das hat zumindest temporär zum Aufatmen gesorgt bei deutschen Automobilherstellern. VW baut zum Beispiel in Kanada gerade mit der Firma PowerCo eines der größten weltweiten Batteriewerke, die auch hoch subventioniert sind übrigens von der kanadischen Regierung. Und sollte es Tariffs geben, also Einfuhrzölle auf diese Batterien in die USA aus Kanada, wäre das quasi der Sargnagel für diese Batteriefabrik. Anders, andere Automobilhersteller wie zum Beispiel BMW wären davon nicht so beeinflusst, weil sie hier mittlerweile in den USA produzieren. Porsche würde massive Probleme kriegen, denn 100% der Fahrzeuge wird in die USA exportiert.
Porsche, Ferrari, Audi, Aston Martin, ne? Das sind so die.
Audi genauso, ja, gut, genau. Und die Wertschöpfung, die hinter der Automobilbranche in Richtung USA steckt, habe ich mir letztes Mal angeschaut, liegt bei jenseits der 40%. Also 40% der Exporte der Europäischen Union in die USA sind automotive-related, also entweder über Zulieferer oder über Automobilhersteller direkt. ZF hat jetzt diese Woche, ich glaube gestern, angekündigt, dass sie 4.000 Leute rausnehmen wollen, bis zu 10.000 in den nächsten 2 Jahren. Conti, selbe Größenordnung, 3.900 Leute sollen rausgenommen werden. Also insgesamt, unabhängig von den schwachen Absätzen in der Europäischen Union und speziell Deutschland, als einziges Land der Europäischen Union, by the way, die seit 2 Jahren stagnieren, alle anderen Länder wachsen, sogar UK, ja, wobei das ja eher nicht mehr Europäische Union
dabei
ist.
Lacht, ja. Aber ja.
Ja, genau. Trotz Brexit, das ist schon insgesamt interessant. Und heute Morgen fand ich ganz interessant, in der Info sagte jemand, jetzt müssen wir mal die Arschbacken zusammenkneifen in Europa als größter wirtschaftlicher Standort der Welt, ja, kumuliert, und schauen, dass wir die Power, die wir haben, auf die Straße bringen, indem wir uns in einigen Bereichen einigen. Das eine ist eine wirtschaftliche Einheit, das zweite ist europäische gemeinsame Rüstungsunternehmung und das letzte ist politische Einigung in Richtung Ukraine, in Richtung Russland und in Richtung USA.
Ja, also wie gesagt. Also
große Themen.
Genau, Riesenthemen. Und wie haben wir es angefangen? Und das ist das. Also ich musste noch nie auf dieser Ebene so ein High-Stakes-Negotiation machen. Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber man wundert sich dann schon, wenn Herr Scholz geht zu Herrn Macron, die eh keine gute Beziehung miteinander haben. Das, glaube ich, ist gar kein Wahlkampfgetöse. Also das ihn nicht wähle, glaube ich, das kann man raushören, wenn man mir zuhört. Aber ich bin immer eigentlich treuer Demokrat und finde, der unterstützt den Kanzler, den wir aktuell haben, aber der hat sich wirklich um die deutsch-französische Beziehung überhaupt nicht gekümmert. Und das sind nicht meine Worte, das kann man überall nachlesen. So, die kommen zusammen. Wirklich, nachdem in Riad eigentlich gesagt wird, ohne eigenes Zutun, ohne Mist, das wird in 100 Jahren noch in Geschichtsbüchern stehen, dass wir wirklich wie die Vasallen irgendwo vor dem Hoftor standen und gehofft haben, einer macht die Tür auf für uns, und das hat keiner gemacht. Und gehen wieder auseinander ohne Lösung. Also die Europäer nutzen das jetzt erstmal, um sich einfach nicht zu einigen und sagen, heute, okay, es soll jetzt heute weitergehen. Ich hoffe mal, dass da ein bisschen Zug auf den Kanal kommt. Aber genau so, ja gut, vielleicht eint uns das als Europäer und vielleicht kommt es ein bisschen besser, mehr zu diesem, ich würde es mal German Selbstbewusstsein nennen. Das hat nichts mit Imperialismus zu tun, nichts damit zu tun, sozusagen die Deutschen sollen irgendwelche historischen Sachen vergessen machen, aber wir können nicht agieren wie ein Teenager in einer Welt mit Schwergewichtsboxern. Und so verhalten wir uns, gerade auch als Deutsche und innerhalb Europas. Am Ende muss man sagen, wir müssen versuchen, mal mit einer Stimme zu sprechen und mal auch Sachen umsetzen, die im Zweifelsfall wehtun. Und die werden uns allen wehtun. Aber so kommen wir hier weiter.
Amen.
Amen. Ja, nein, also German ja. Automotive, einfach um das abschließen, ne? Also so ein BMW hat Non-US-Produktion, also von 100 Autos, die in den USA von BMW verkauft werden, sind so 60 bis 65 entweder in Europa gebaut oder in Mexiko und werden damit würden unter die Zölle fallen. Bei Mercedes sind es ein bisschen weniger, vielleicht 55%, 60%. Bei einem Volkswagen sind es über 80%. Ja, bei einem Vergleich, ne, Stellantis liegt bei circa 30%.
Also gut, Stellantis sie haben ja auch Fiat Chrysler zugekauft. Ja,
also total. Ich sage nur mal Dodge, sozusagen, warum ist das so wichtig für uns als Deutsche? Und einen kleinen Satz, das ist, was glaube ich, das sollte man nicht vergessen. Warum? Weil wir haben, es geht so Zölle, es geht um dieses Quid pro Quo die ganze Zeit, nach dem Motto, wir haben ja auch Zölle auf US-Autos. Wir können das nicht einfach anpassen, denn wir sind Teil der Welthandelsorganisation. Und in der Sekunde, wo wir sagen, ach übrigens, wir gehen mit unseren Zöllen runter für US-Autos, gilt dieser Zoll automatisch für alle chinesischen Autos. Und damit öffnen wir Tor und Tür für die Elektroautoindustrie wie ein BYD, die eh schon und die staatlich subventioniert sind, um unseren Markt vollends den Rest zu geben. Und das darf nicht passieren. Und ich glaube, das habe ich jetzt vor 12 Stunden zum ersten Mal, also habe ich gelesen, das geht jetzt in einigen Leuten auf. Und da, das versteht jeder, das können wir nicht machen. Also sozusagen Appeasement von Trump auf dieser Ebene wird vermutlich nicht funktionieren. So, und dann müssen wir damit leben, dass sie sich aus diesem Kontinent langsam zurückziehen. Und das bedeutet, wir müssen leider unsere eigenen Sachen ein bisschen in den Griff nehmen und regeln. Denn da hat der Vance recht in einer seiner Rede. Das sagt man am Ende, könnt ihr nicht sagen, die Amerikaner müssen uns verteidigen in Europa. Das müsst ihr schon ein Stück weit selber machen. Sehr kurz argumentiert, aber da ist natürlich ein wahrer Kern. So, also wir können nicht einfach jetzt sagen, Trump, wir nehmen die Zölle runter für die US-Autos, weil dann kommen chinesische Autos hier zu uns und das wäre echt noch ein viel größeres Problem, als es eh schon ist.
Warum kann denn Trump Zölle selektiv...
Ist er nicht ausgetreten? Ja, den trifft das ja nicht so. Also sozusagen, der hat sich dann natürlich genau eine Industrie ausgesucht, wo das also... Oder er regelt es anders, indem er sagt, die dürfen gar nicht importiert werden. Aber das sozusagen auf die... Er spielt, also spieltheoretisch spielt er ja immer nur eine oder zwei Runden weiter im Kopf, scheint mir, und nicht 10 Runden wie die Chinesen. Und das weißt du dann einfach nicht. Ja, und er erhöht ja Zölle. Und damit sozusagen, es gilt so ein Niederstwertprinzip in der WTO, wenn ich das richtig sehe. Das muss das packe ich in die Shownotes. Und damit, wenn du die erhöhst, das lese ich mal genau nach. Da schreibe ich was dazu. Aber es beißt ihn offensichtlich nicht. Ich habe so einen Politico-Artikel gelesen vorhin und der war echt sehr, sehr eingängig. Den poste ich da mal rein. Und das ist das Problem. So, also ich glaube, damit werden wir noch viel Spaß haben und ich glaube, wir werden nicht um Politik rumkommen in diesem Podcast, denn das geht wirklich an den Kern dessen, was unser Wohlstand hier ist.
Und haben wir sogar richtig noch was gelernt heute hier, ja?
Also, findest du?
Ja, für mich schon. Ja, also das war, glaube ich, eine gute Einordnung, die man kurz und knackig auch so, glaube ich, bestätigt bekommt, wenn man
pow.
Sachen trianguliert hier. Wollen wir mal ein bisschen lustigere Themen wieder machen?
Absolut, beides
wir
Karneval.
Haben noch, wir
als
haben noch
was
zwei,
verkleidest du dich?
Wie immer als sexy Krankenschwester. Ja.
Okay, sehr gut, freue mich.
Ja.
Erinnere mich daran, dass ich dich nicht besuche komme an Karneval.
Brauchst du nicht, mein Bruder wohnt in Köln, ja. Das heißt, ich werde wahrscheinlich bei dir in der Nähe
Wollen wir Karneval ein bisschen zusammen feiern?
Ja, das nagel mich mal nicht
Köln.
Drauf fest. Oh, ja, ich weiß.
Willst du machen? So, genug jetzt hier. Zack, nächstes Thema. Hier geht's
Zwei Themen haben wir noch. Womit willst du anfangen? Einmal Feti, Group Rideshare in den USA.
Wir machen Feti.
Oder Investments.
Ja? Nee, Feti? Investments können wir, also die laufen auch nicht weg. Machen wir mal Feti. Ich gucke auf die Uhr ein bisschen. So.
Feti, Startup aus den USA, gegründet wieder mal in Texas. Das scheint mittlerweile sich zu einem Mobility-Hotspot zu entwickeln. Was macht Feti? Feti bietet Gruppen-Rideshare an. Das heißt, anders als es zum Beispiel Moja macht in Hamburg, wo du so ein Sammeltaxi bestellen kannst, das dann variable Route abfährt, Komfetti quasi wie ein Taxi mit einem Großraumtaxi, also 7 bis 14 Leute passen da rein zu dir und fährt dann exklusiv für dich und bringt dich von A, also holt dich ab von deinem Standort und bringt dich dahin, wo du hin musst. Hintergrund dazu ist, dass das innerhalb oder während die Gründer haben, das während ihrer Studentenzeit gegründet. Haben dann festgestellt, dass es halt schwierig ist, mit mehreren Taxen durch die Gegend zu kommen. Und das ist quasi der Fokus, nämlich Gruppen von 7 bis 14 Leute durch die Gegend zu bewegen. Ähnliche Projekte gab es in der Vergangenheit auch schon mal, ja, in den USA, die dann mehr oder weniger gut funktioniert haben, meistens weniger. Es gab einmal ein Carriot, das von Ford gekauft wurde, 2016, 2019 in die Insolvenz gegangen ist. Es gab Uber Charter, die dieselbe Größenordnung gemacht haben. Das haben sie einfach in Ruhe abgeschaltet. Und der Hintergrund ist einfach der, dass die Auslastung dieser Großraumtaxen schwierig ist. Die werden vor allen Dingen morgens und abends genutzt, also von Unternehmen, und tagsüber relativ wenig. Warum jetzt Feti einen neuen Anlauf startet, sehe ich offen gesagt nicht. Der Grund, warum sie jetzt eine Finanzierungsrunde über 7,5 Millionen Euro Dollar bekommen haben, ist, dass der Mark Cuban, der auch bekannt ist in den USA, eine Tochter hat, die den Service häufiger genutzt hat und gesagt hat, Papa, investier da mal. Ich muss offen gesagt sagen, dem Geschäftsmodell kann ich nicht besonders viel abgewinnen, einfach weil es, wie gesagt, von der Auslastung für mich schwierig ist. Du wirst am Wochenende, wirst du ja, die Dinge ausgelastet kriegen. Sie sagen ja, dass sozusagen
das Auslastungsproblem haben sie gelöst, denn sie haben einen Nutzerpool sich erschlossen, an den noch keiner gedacht hat. Tada, Studenten.
Ja, aber auch die sitzen ja tagsüber im Klassenraum.
Exakt. Da man fragt sich so ein bisschen, ja, also, ist es so ein Riesenproblem? Ich kriege hier gerade Ärger, weil ich mich hingeflitzt habe und mich nicht gut gehört habe. Entschuldigung. Ist es ein Riesenproblem, zwei Uber zu benutzen? Also hattest du schon mal sozusagen Zerwürfnisse im Freundeskreis, weil dann gesagt wurde, nein, wir können diese 20 Minuten nicht zusammen im Auto sitzen und deswegen brechen wir alle zusammen? Ich verstehe gar nicht den Nutzer-Mehrwert. Außer dass natürlich, also sozusagen, wenn du es immer voll machst, hast du natürlich Stückkosten, die sind niedriger. Also wenn da jeder nur $5 zahlt und du mit 14 Leuten aber dann einen Bus fahren kannst, das ist für beide Seiten dann irgendwie halbwegs profitabel. Aber also ich verstehe das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich verstehe schon das Problem gar nicht so arg. In Europa vielleicht noch ein bisschen weniger, denn tada, man würde vielleicht die U-Bahn nehmen, wenn man zu 20 Leuten irgendwo hin muss und zu einer Großveranstaltung. Also es wird irgendwie so gesagt, du musst zum Fußballspiel oder sonst was oder ein Footballspiel. Also irgendwie.
Also ich habe in den Niederlanden studiert und auch 5 Euro für eine Taxifahrt wäre damals für mich zu viel gewesen. Also ich bin 100% der Zeit, Wind und Wetter, bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ja, mit den anderen, Studenten. Ja, oder das. Barfuß. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Wir hatten ja nichts. Ja.
Ihr hattet ja nichts. Ihr seid ja genau.
Ja, genau.
Genau, man kennt es. Heute noch wird von dir gesprochen.
Cola-Dosen auf dem Schulhof gespielt und so.
Gezeltet unter der Zeitung. Michel, genau. Das waren harte Zeiten.
Ja, also, guck mal, was uns geworden nicht. Ist, ja.
Ich verstehe das nicht. Also, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich verstehe das Geschäft schon gar nicht, weil eben das Auslastungsproblem gar nicht gelöst wird.
Und sie machen es Asset Light, also quasi wird das Risiko abgewälzt auf die Flottenanbieter, Leute, die sich darauf einlassen und sagen: Hey, ich investiere jetzt mal in einen großen Bus. ja, bleibt abzuwarten. Wenn ich jetzt überlegen sollte, ob das für mich ein Venture Case ist oder nicht, würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht.
Aber ja. Also, wie gesagt, wenn du Mark Cubans, also sozusagen, wenn du Mark Cubans Tochter zufällig rumfährst, kennst du dieses Meme sozusagen, das ging mir mal rum, sagt, ey, pass, irgend so ein junger Typ sagt dann, ich kann nicht mal sagen, das Geheimnis meines Erfolgs, ich stehe um 5 Uhr auf und meditiere, dann esse ich sozusagen High Protein Breakfast, dann mache ich Pilates, dann mache ich so und so und am Ende steht der, and my dad has a hedge fund. Genauso ist das sozusagen.
Ja, Klassiker.
Das Geheimnis dieses Erfolges fußt halt darauf. So, ja, also hey, die haben jetzt mega Werbung für uns bekommen. Wahrscheinlich wird es in den USA abgehen jetzt, deren Service. Wir hätten uns einen Equity-Stake vorher.
Wir brauchen noch die Parallelübersetzung unseres Podcasts ins Englische. Da werde ich mich mal demnächst dran setzen. Ja.
Nachdem wir uns so politisch äußern, werden wir sowohl auf Chinesisch als auch auf Russisch als auch auf Englisch automatisch übersetzt. Wir sind jetzt auf dem Radar. Wir sind jetzt also Person of Interest.
Ich denke, es besteht auch mindestens 50%ige Chance, dass wir in Deutschland gecancelt werden. Ja.
Also bei mir, also du meinst im arithmetischen Mittel bei dir 0%, bei mir 100%, das stimmt.
Genau, ja, genau.
Okay, da würde ich auch sagen, da bin ich bei 50% dabei.
Aber du machst ja auch gute Sachen, nämlich eure beiden Investments. Willst du da vielleicht kurz was zu sagen? Glückwunsch, die gehen ja durch die Decke.
Genau, oh mein Gott. Auf LinkedIn habe ich schon gepostet und habe auch direkt das damit versehen.
Ich glaube, du hast noch nie so viele Likes bekommen, ja? Wie vor allen Dingen zu einem Batterie-Investment, ja?
Tja, aber das liegt auch daran, dass der KP und Acure, das sind LinkedIn-Maschinen. Also der bearbeitet sozusagen als Opinion Leader für diese Batterie-Predictive Maintenance-Branche und Batteriespeicherbranche. Das macht er par excellence. Liebe Grüße an ihn. Genau, wir haben zwei Investments gemacht. Eine in einen Rocket Launcher, Stoke Space aus den USA, wo man Stufe 1 und Stufe 2, also die Trägerrakete, die letztlich Satelliten ins All schießen soll, wiederverwertbar macht, und zwar beide Stufen, also nicht nur die, die dich hochbringt, sondern auch die Payload dann oben verteilt, dass sie wieder zurückkommen kann. Und da haben sie, diese Rakete wollen sie bauen. Das ist natürlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein Moonshot, aber technologisch finden wir das mega gut, und das kann ich nur wie uns selbst, Elon Musk findet es gut, denn tatsächlich, die haben schon immer daran gearbeitet, dass man aktiv kühlen muss. Also ich glaube, die haben Wasserstoffröhren sozusagen in diesem Wiedereintrittskopf da verbaut, um es aktiv zu kühlen. Und selbst Elon, der Große, hat gesagt, hey, pass auf, sie lagen da falsch mit ihren Keramikplättchen und so. Geht nur mit Active Cooling, sonst wirst du das nicht hinbekommen. Also insofern, das empfinde ich persönlich als Adelung, obwohl ich natürlich jetzt inhaltlich, ich bin kein Raketenwissenschaftler, das kann ich nur nachsprechen sozusagen, aber da sind wir total stolz drauf, glauben, das ist eine unfassbar große Industrie, da gibt es noch mehr Leute aus der SpaceX, die da Geld verdienen werden können, insbesondere eben, wenn du diese Startkosten, haben wir mal drüber geredet, letzte Woche so weit runterbringst, indem du eben die Rakete wiederverwenden kannst.
Wollen die denn selber dann Raketen ins Weltall schießen, oder wollen die Zulieferer werden für deinen Dienstleister, die am Ende des Tages?
Also die Trägerrakete ist ihre, der Transport, das soll ihrer sein, aber das, was damit hochbefördert wird, das ist natürlich dann, dass du natürlich Satelliten für irgendwelche irgendwelche Kommunikationssatelliten.
Aber sie sind selber dann quasi Hardwarehersteller und
Dienstleister. Sie sind selber Hardwarehersteller und Dienstleister, haben einen von, glaube ich, 6 Spots in Cape Canaveral. Das ist also die Anzahl der Startblöcke sozusagen. Cape Canaveral ist auf 6 begrenzt und sie haben einen davon. Das ist an
pro
sich
Tag
schon, also,
oder was? Oder?
Nein, an sich, dass du sozusagen dein eigenes Launchpad dort hast. Ja, genau. Okay. Das wird so ein bisschen, also diese sechste wird gewechselt zwischen zweien, aber ansonsten gibt es eben 5 Companies oder 6 Companies, die so ein, oder 7 oder 8, also nicht viele, also weniger als 10, die sozusagen ein Launchpad dort bauen dürfen. Das alleine ist schon total kompliziert. Es ist nicht so, dass du eine Rakete irgendwo hinstellst wie an Silvester und dann um ein Feuerzeug dran hältst, dann geht's hoch, sondern allein dieses Launchpad bauen ist unfassbar schwierig und unglaublich teuer, weil da auf alles Mögliche geachtet werden muss. Und dann kommt noch die Rakete, die es auch noch packen muss. Also da sind schon sehr viele Events. Aber wir glauben, also, dass dieser Bereich die ganze...
Sind die schon live?
Die bauen fleißig und testen fleißig. Wir sind noch sozusagen Pre-Launch One.
Gibt's schon ein Datum, wann die das erste Mal?
Oh, ich glaube 26. Wenn ich das richtig sehe.
Also, da geht mein Nerd Herz auf und jetzt hier.
Das ist mega cool.
Wortwitz, I'm stoked. Ja.
Oh mein Gott. Das ist wirklich mega cool. Die Sache ist natürlich, dass das unter gewissen Informationsrestriktionen passiert, weil das eben sicherheitsrelevante Infrastruktur ist. Also wir können jetzt nicht sagen, hey, Michael und Michael sind gerade in den USA. Der Andy Lapsa ist der Typ, der diese Firma hochzieht. Und der ist total bekannt. Der war bei SpaceX ganz lange und sein Co-Founder bei Blue Origin von Amazon. Also die haben selber schon Raketen in die Luft gebracht. Wirklich beeindruckender Typ. Da können wir leider nicht einfach in die Produktion gehen und wir können auch nicht einfach beim Start irgendwie so dabei sein. Also das ist schon, da passen die Amerikaner extrem auf, dass da keine fremden Nicht-Amerikaner Informationen bekommen. Da müsstest du durch einen Mega-Clearance-Server gehen. Klammer auf, was so eine Due Diligence natürlich nicht viel leichter macht in so einem Bereich. Aber wir haben es dann geschafft. Und dann sind wir jetzt stolz drauf.
Lass mich doch mal gerade hier ein Goodie raushauen für alle Mobility Mavericks Podcast-Hörer. Und zwar kann ich noch bis zu 5 Leute mitnehmen, um da die Raketenproduktion von der Ariane 6 Rakete zu besichtigen in München. Wenn jemand, du zum Beispiel oder andere Leute,
vielen Dank für die Einladung.
Ja, daran teilzunehmen, dann meldet euch doch gerne bei Schrezel oder bei mir. Dann können wir das gerne sammeln und schauen, ob wir da gemeinsam mal Richtung München uns anschauen, wie Raketen in Deutschland produziert werden.
Also an die Zuhörer, ich war bis gerade eben noch nicht eingeladen. Ich nehme also eine
der Stimmt ja gar nicht. Das ist ja inkludiert, ja. Das ist ja automatisch. By Extension, wie man so schön sagt. Ja.
By Extension, okay. Also plus one. Nächstes Mal Las Vegas heiraten wir.
Dann Acure Batterien.
Super. Das war der erste, das erste Lead-Mandat, also InCharge Capital ist ja jetzt erst, wir sind noch nicht ein Jahr alt, wir hatten ja First Closing erst im April, das heißt, man muss so ein bisschen erst Tritt fassen. Und wir haben tatsächlich als eine Series B leiten dürfen, also wenn man das sagt im VC-Jargon, bedeutet das sozusagen, dass man als externer Dritter der Firma eine neue Valuation gibt. Das ist so der Haupt. Und dann muss halt auch die Arbeit entsprechend machen und ein bisschen mehr Due Diligence machen, weil eben andere Leute, die vielleicht mitziehen in dieser Runde, dann sich darauf verlassen, dass du deine Arbeit ordentlich gemacht hast. Das nennt man sozusagen ein Lead-Mandat. Und das da sind wir sehr stolz drauf, ehrlicherweise. Und es ist eine tolle Firma. Und die macht letztlich, also ne, so ein Batterien brauchst du zurzeit für 2 große Bereiche. Einmal die Großspeicher für erneuerbare Energien, um das Netz auszulasten, wenn die Sonne also tagsüber scheint, dass du die Energie speicherst und nachts auch weiter abgeben kannst. Und das sind einfach hunderte Millionen von Investment in so Batterien. Und da musst du sehr sicher gehen, dass du genau bis auf Pack-Ebene oder Zellebene sogar weißt, wie ist deine Batterie geladen? Wie gesund ist diese Batterie? Gibt es da irgendwelche Risiken oder Anomalien? Denn Batterien, wenn man es böse sagen will, sind eigentlich große Bomben. Ja, also wenn du das falsch machst, können die abbrennen und oder sogar explodieren, je nachdem, wie sie gebaut wurden. Das ist natürlich enorm gefährlich. Also sowohl für das Investment als auch für die Leute, die da irgendwie 5 Kilometer drumherum wohnen. Und das will man bei allem, was man hat, vermeiden. Und dafür brauchst du eben eine Software, die das besonders gut kann. Die besonders gut die Batterie vermessen kann, wenn man so möchte, und vorhersagen kann, auf Zellebene, wo stehen wir denn? Einmal ein Sicherheitsaspekt, andererseits also diese Batteriespeicher werden dorthin gebaut, um damit Geld zu verdienen. Du willst mit der Energie ja traden. Du willst sagen, pass auf, wenn es woanders keine Energie gibt, habe ich umsonst Sonnenenergie, die möchte ich dann einspeisen. Und oder, wenn ich weiß, wird morgen ein sonniger Tag, möchte ich möglichst viel dieser Energie speichern können. Das kannst du aber nur, wenn du sehr, sehr, sehr genau weißt, wie der Ladestatus deiner Batterie ist und wie die sich entlädt. Im Zusammenspiel dann auch mit der Sicherheit. Und das ist nicht banal. Also das ist tatsächlich schwierig. Und da ist Acure aus unserer Sicht, bin jetzt natürlich biased, der Goldstandard dort draußen. Mit Sicherheit die beste Firma. Es gibt andere Marktbegleiter, die es auch super machen. Aber wir glauben, dass Acure einfach tatsächlich die besten Algorithmen hat und die beste Datenbasis vor allen Dingen, um vorherzusagen, wie sich eine Batterie verhält. Und das ist enorm wichtig und enorm wertvoll und ist wirklich ein reines Softwaregeschäft und wächst wunderschön. Und wir glauben, dass das ein riesiger Markt ist für die Batteriespeicher und für Automotive perspektivisch eben auch. Da ist es ein bisschen schwieriger, weil Automotive, wenn wir sagen, wir können es selber, ja, brauchen wir niemanden für. Ich glaube, dass die Lösung von Acure tatsächlich in vielen, vielen Bereichen, auch im Automotive, super ist und wir da entsprechend dann als InCharge helfen wollen, dass sie dann einen Fuß in die Tür kriegen und dort entsprechend wachsen.
Wir haben ja letzte Woche auch zu Restwert von Autos gesprochen, im Kontext von Finn und Aftermarket etc. Fakt ist einfach, die Batterie ist die teuerste Komponente im Fahrzeug und wenn man das ordentlich managt, schaffst du es halt wirklich realwertseitig den Restwert des Fahrzeuges zu beeinflussen. Ja, und wenn Acure sich da gut aufstellt, dann kann das durchaus spannend sein. Kannst du was zur Bewertung sagen, was investiert wurde bei einem der beiden Themen?
Stark. Also es wurde sozusagen, also sozusagen investiert wurde 16 Millionen bei Ecure zu handelsüblichen Margen, würde ich jetzt mal einfach so sagen, aber das soll ansonsten da behalten wir stillschweigen. Und Stoke, das ist Showbusiness, ne? Also da, ich weiß gar nicht, wie groß die Runde war. 250 Millionen oder sowas. Und die brauchen natürlich noch, also mit den 250 Millionen, glaube ich, können sie 2 oder 3 Raketen bauen und testen und starten lassen. Also da muss in jedem Fall noch mal ordentlich Kapital nachgeschoben werden.
Das ist aber effizient, weil ich habe gelesen in der Biografie von Elon Musk, dass die ersten Raketen jeweils 125 Mio. Gekostet haben.
260 Millionen New Investment haben sie bekommen. Gladbrook, Breakthrough Energy Ventures werden da genannt. Komisch, dass InCharge da jetzt noch. Die haben eher so 50, 80 Millionen Tickets reingelegt. Aber gut, aber genau, also das ist effizient. Aber jeder weiß auch, zumindest der sich in der Branche auskennt, also sozusagen darauf zu wetten, dass die erste Rakete funktioniert, eher nicht. Ne? Also deswegen ist es nach der Rotte, du kannst 3 Raketen damit bauen, damit bist du noch nicht durch. Also man müsste, ne, also es muss schon so sein, dass die Daten aus den ersten 1-2 Starts so super sind, dass du damit gut Geld raisen kannst wieder. Also schon noch ein veritables Tech-Risiko da drin. Weil es einfach unglaublich
schwierig ist. Aber du brauchst ja die, als Fund brauchst du ja die Moonshots, ne? Und ich meine, wenn es gut geht und wenn es funktioniert, und davon gehen wir jetzt aus, dann kommt die aus dem Lachen gar nicht mehr raus.
Ja, Infinite Profits, das sehe ich auch so, also sozusagen, ne? Und also das glauben wir eben auch. Also das ist ja wirklich, wirklich ein Trillion-Dollar-Market.
Und da ist es halt auch wirklich Moonshot, ne?
Das ist wirklich Moonshot. Das ist einfach, es ist schon auch einfach Showbusiness. Also du kannst dich dem nicht entziehen, wenn dir einer, du kommst in so eine Halle oder siehst ein Video von so einer Halle, wo halt so ein riesen Edelstahlkörper drin liegt, der ins All geschossen werden soll, mit irgendwelchen Schläuchen, Kabeln, Computer angeschlossen. Zeig mir die Person, die dann sagt, das ist irgendwie scheißegal. Das ist einfach was anderes. Das ist schon echt was als eine Reifenproduktion. Weißt du, was ich meine? Das findet man einfach cool. Und ja, ich glaube, deswegen interessiert sich so viele Leute dafür. Aber der Markt ist eben auch riesig und wächst. Und SpaceX wird das nicht alleine alles machen können, wollen, dürfen. Deswegen glauben wir schon, dass es da mehrere geben wird, die ein profitables, riesiges Geschäft aufbauen können, um Sachen ins All zu schießen. In Orbit, in den Orbit zu bringen, so.
Ich höre gerade aus der Regie, dass der Max noch nicht gefrühstückt hat und wir deswegen zum Ende kommen sollen.
Wie hast du kannst du gar nicht hören, aber der Max lacht, ja, man muss dazu sagen, er sieht ein bisschen aus, als ob er
echt Hunger hat. Ja.
Wollen wir mal nicht mehr länger machen.
Ja, also, das Thema Batterien brennt mir irgendwie unter den Fingern. Falls ihr wollt, dass wir da mal tiefer eintauchen, auch in so Ladezyklen reingehen, Lifetime Value und so weiter, dann schreibt uns gerne. Und ansonsten, Michael, das war mir wie immer eine Freude. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Das war super. Vielen Dank für deine Zeit. Es ist schon so früh am Morgen. Und Max, auch vielen Dank dafür, dass du das jetzt irgendwie nachher tontechnisch alles aufräumen musst, was wir hier fabriziert haben. Vor allen Dingen ich mit meinem Nicht-Mikrofon. Ich gelobe Besserung und ich werde dich in Schokolade und Eiscreme bezahlen.
Ich dachte, du sagst jetzt wälzen, aber dann ist das jetzt
so. Naja, gut, ich sag mal so. Ne? Das eine schießt das andere nie aus.
Sehr gut. Also, in dem Sinne, wir wünschen euch einen zuckersüßen Tag. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Küss die Hand. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.